Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Wortschöpfung heißt diese Reihe und der Glaube ist eine solche. Glaube wird durch Worte geschaffen. Worte, die Gott sagt und die ein Mensch hört. Worte darüber, wer du als Mensch bist und Worte darüber, wer Gott für dich sein will. Solche Worte schaffen im Menschen Glauben. Mehr als das, die christliche Tradition behauptet, Gottes Worte würden sogar neue Menschen schaffen. Ein glaubender Mensch sei auf eine bestimmte Art und Weise ein neuer Mensch. Und heute versuche ich mal eine Antwort, wie das gehen soll. Zumindest eine Art von Antwort auf diese Frage, wie ein glaubender Mensch oder warum ein glaubender Mensch ein neuer Mensch ist und wie er einer sein kann. Ich beschäftige mich seit Freitag mit einer Sache, die ist mir vor 20 Jahren im Studium schon mal begegnet. Und zwar ist der Anlass der, morgen Abend trifft sich meine Mini-Church oder übermorgen Abend. Also jedenfalls, ich glaube morgen Abend. Also falls jetzt hier Leute aus meiner Mini-Church sitzen und es besser wissen, ich weiß es einfach nicht ganz genau, aber ich glaube, es ist morgen Abend. Jedenfalls habe ich mich bereit erklärt, Mini-Church ist so eine kleine Wohnzimmergruppe. Wer keine hat und eine möchte, suche sich mal eine. Ist empfehlenswert. Wir haben mehrere in der City-Church. Jedenfalls morgen Abend habe ich mich bereit erklärt, eine kleine Einleitung in ein Modell zu geben. Und dieses Modell heißt das Enneagramm. Wer hat von dem schon mal gehört? Ja, dachte ich mir fast, so die Hälfte. Das ist so eine Typenlehre, die geht zurück. Ehrlich gesagt, man ist sich nicht ganz sicher, aber es klingt schön und es ist wahrscheinlich auch irgendwie ein bisschen wahr. Sie geht zurück auf antike bis mittelalterliche Lehren. Manche sagen, es kommt so aus dem islamischen Sufismus. Andere sagen, von den christlichen Wüstenvätern, vielleicht auch beides. Keiner weiß es so wirklich. Auf jeden Fall teilt es die Menschen in 9 Gruppen, 9 Typen. Ob das jetzt zur hohen Kunst der Psychologie gehört, diese Typenlehre, oder mehr so Küchentisch-Persönlichkeitsentwicklung ist, kann ich nicht beurteilen. Ich habe mich jedenfalls nochmal reingelesen in diese Sache und bin dann am Samstagmorgen fast ein bisschen drin versackt, weil es doch interessant ist. So, ich musste mich ein bisschen zum Aufhören zwingen, weil ich eigentlich mich dahingesetzt hatte, um die Predigt vorzubereiten. Und das Faszinierende an diesem Modell ist, oder an solchen Modellen überhaupt, ist ja, dass man so ein bisschen versteht, warum die Leute sind, wie sie sind. Oder wenigstens glaubt es zu verstehen. Warum sind sie so, wie sie sind? Was treibt sie oder uns im tiefsten Innern so an? Auch was treibt mich im tiefsten Innern wohl an? Weil ich eine Ahnung habe oder sogar ziemlich genau weiß, welcher Typ ich bin. Und bei diesem Modell finde ich etwas reizvoll, was auf den ersten Blick und auf den zweiten vielleicht auch noch gar nicht so sympathisch an diesem Modell ist. Nämlich, das Modell geht davon aus, dass es unsere innersten Antreiber, unsere Leidenschaft, die uns zu diesem Typen oder zu jenem Typ macht, dass das Dinge sind, die ziemlich negativ sind. Ich nenne mal die neun innersten Antreiber, die zu diesen 9 Typen gehören. Zorn, Stolz, Eitelkeit, Neid, Geiz, Angst, Maßlosigkeit, Unkeuschheit, Trägheit. Ist nichts so richtig Schönes dabei, wo man hofft, dass es das eigene ist. Diese 9 Worte sind ein bisschen missverständlich, wenn man das Modell nicht kennt. Also zum Beispiel Unkeuschheit meint in dem Modell was anderes, als was du jetzt denkst. Aber das ist jetzt mal egal. Vielleicht seid ihr ein bisschen bei der Aufzählung an die 7 Todsünden erinnert worden. Wer das noch kennt aus dem Konfi-Unterricht oder so. Weiß gar nicht, ob man die da heute noch lernt. Und wenn du daran erinnert wurdest, dann stimmt das ein bisschen. Also das fällt zum Beispiel auf, dass bei den christlichen Wüstenvätern der Antike ja diese Dinge auch vorkamen. Also der Gedanke ist, innerste Triebfeder für unsere Persönlichkeiten sind verschiedene Arten, verschiedene relativ destruktive Arten, unseren Lebenshunger zu stillen. Und das ist relativ nah dran am biblischen Menschenbild. Also nicht, dass das Neun sind oder ja so, aber dass unsere innersten Antreiber uns ziemlich sehr prägen und dass das, ich sag euch mal das biblische Menschenbild, das geht ungefähr so. Ich fand das Bild irgendwie schön dazu. Das biblische Menschenbild geht so: Der Mensch ist ein Guter. Der Mensch ist ein Guter, ein wertvolles, geliebtes Wesen, das sogar als Gottes Ebenbild bezeichnet wird. Ja, Gottes Ebenbild, so ist der Mensch gut beschrieben. Der Mensch ist ein zutiefst lebenshungriges Wesen. Er hat Sehnsüchte und das ist auch gut. Aber der Mensch ist deshalb kein autonomes Wesen. Er genügt sich nicht selbst, sondern er ist abhängig von Beziehungen, die seinen Lebenshunger stillen. Zu anderen Menschen und, so jetzt das biblische Menschenbild, zu Gott. Hier käme sein Lebenshunger zur Ruhe. Da der Mensch aber diese Abhängigkeit von Gott im Großen und Ganzen ablehnt, stillt er seinen Lebenshunger auf andere Weise. Und dieses Autonomiestreben von Gott weg sozusagen, das ist das, was die Bibel Sünde nennt. Also Sünde ist nichts Moralisches, Sünde ist etwas Tragisches. Jetzt haben wir letztes Mal angeschaut, wie das ist, wenn ein Mensch wieder, achso, und da habt ihr jetzt vielleicht den Link zu diesen neuen Typen, ja, wo im Innersten der Mensch angetrieben wird von Leidenschaften, die aber eine destruktive Form annehmen können oder annehmen. Jetzt haben wir letztes Mal angeschaut, wie das ist, wenn ein Mensch wieder zurückfindet in dieses Vertrauensbeziehungsverhältnis zu Gott. Letzten Sonntag haben wir das am Beispiel dieser Geschichte vom Vater und seinen Söhnen gemacht, die Jesus von Nazareth erzählt. Wer dabei erinnert sich, da ist der jüngere Sohn, der das Glück in der Ferne sucht, im luxuriösen Leben. Ich schätze mal, in dem Enneagramm wäre das der Typ 7. Der Typ, dessen innerste Leidenschaft die Maßlosigkeit ist, also die Genusssucht. Das so. Der ältere Sohn, Typ 1, der sucht sein Glück im vorbildlichen Leben und im alles richtig machen. Der wird stinksauer, als der jüngere Sohn nach Hause kommt und sein Vater ihn einfach so wieder willkommen heißt, obwohl der das gesamte Erbe oder seinen gesamten Erbanteil durchgebracht hat. Die innere Triebfeder dieses älteren Sohnes, des Typen 1, ist der Zorn. So, damit genug jetzt von dem Enneagramm. Wen das interessiert, ich kann ja mal versuchen, so einen Abend dazu zu machen. Müsst ihr auf mich zukommen, wenn euch das interessiert, irgendwie so. Jedenfalls haben wir dann letztes Mal gesehen, das, was den Menschen dazu bringt, welcher Typ er auch nur immer ist, sich selbst als Sünder zu erkennen, also als ein Wesen, das es ohne Gott schaffen will, aber darin scheitert. Das, was ihn dazu bringt, Gott wieder zu vertrauen oder hier dem Vater wieder zu vertrauen in der Geschichte, ist das Wesen dieses Vaters. Weil Gott so ist, wie er ist, weil der Vater in der Geschichte so ist, wie er ist, so überbordend liebevoll, gewinnt er das Herz seiner Söhne oder das Herz des Menschen. So beginnt Glauben. Ja, so beginnt Glauben, habe ich letztes Mal gesagt, auch immer wieder im Leben. Denn der Mensch wird durch Glauben ein Neuer, bleibt aber auch der Alte. Diesen Widerspruch werde ich gleich nochmal aufgreifen. Daher kommt dieses zum Glauben kommen, aber auch immer wieder Vertrauen lernen. Er wird ein Neuer, aber er bleibt auch der Alte. Heute ist jetzt meine Frage, was Glaube eigentlich ist. Also nicht so sehr, wie er beginnt, sondern wie sieht das jetzt aus, wenn jemand monatelang, jahrelang, ein Leben lang in Beziehung mit Gott lebt oder zu leben versucht. Diese Beziehung ist manchmal nah und manchmal weiter weg. Wie kommt es zu einer positiven Lebensentwicklung? Denn das ist schon auch der Sinn des Glaubens, dass das für das Leben irgendwie gesund ist, zu glauben. Also es geht nicht nur darum, dass ich jetzt irgendetwas glaube, sondern es geht eigentlich mehr darum, dass ich jetzt irgendwie lebe. Und zwar so lebe, dass das für mich selbst und für andere gesund ist und gut ist. Dass man sagen kann, ja, dass der glaubt, das ist eine gute Sache. Das macht ihn zu einer, das hat einen guten Einfluss auf seine Persönlichkeit. Das ist ja nicht immer so, ne? Es gibt ja schon auch Glauben der Leute, wo man denkt, der macht die Leute eher krank. Also mindestens werden sie seltsam oder unausstehlich oder, ja. Und das, man hat das Gefühl, es hat irgendwie mit ihrer Religion zu tun. Also was zeichnet einen gesunden Glauben aus, der uns positiv verändert? Und so ein bisschen platt gefragt, wie geht das, so zu glauben? Das alte Wort, wenn wir schon bei alten mittelalterlichen Worten hier sind und so, ja, dann wäre das alte Wort dafür das Wort Heiligung. Im Leben eine Entwicklung machen, die positiv ist. Wir schauen dazu jetzt eine weitere Geschichte an, die Jesus von Nazareth erzählt. Man ist sich gar nicht so einig darüber, ob das ein Gleichnis ist, also so eine bildhafte Geschichte, oder ein Beispiel. Vielleicht eins, was Jesus sogar beobachtet hat. Ich tendiere eher zu zweiterem, aber ist eigentlich ein bisschen für den Sinn der Geschichte auch egal. Die Geschichte geht so. Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Zolleinnehmer. Der Pharisäer stellte sich selbstbewusst hin und betete: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen. Ich bin kein Räuber, kein Betrüger, kein Ehebrecher. Und ich bin auch nicht wie jener Zolleinnehmer dort. Ich faste 2 Tage in der Woche und gebe den 10. von allen meinen Einkünften. Der Zolleinnehmer dagegen blieb in weitem Abstand stehen und wagte nicht einmal aufzublicken. Er schlug sich an die Brust und sagte: Gott, vergib mir sündigen Menschen meine Schuld. Ich sage euch, der Zolleinnehmer war in Gottes Augen gerechtfertigt, als er nach Hause ging. Der Pharisäer jedoch nicht. Wir haben hier 2 Typen. Beides sind glaubende Leute. Also zumindest gehen sie in einen Tempel, ne? Oder jetzt auf uns übertragen in die Kirche oder so. Aber dennoch trennen die beiden Welten. Der Pharisäer gehört zu einer Gruppe sehr religiöser Leute, die wirklich und ernsthaft versuchen, ich sag's jetzt mal mit heutigen Worten, werteorientiert zu leben. Sie haben Ideale und ein sensibles ethisches Gewissen. Wie man lebt, ist für einen Pharisäer sehr wichtig. Denn er hofft und glaubt daran, dass wenn wir Menschen uns ändern würden, sich diese Welt ändern würde. Und das findet er nicht einfach nur eine Randfrage. Also heute würde sich ein Pharisäer vielleicht für Nachhaltigkeit einsetzen. Er würde sagen, es ist nicht egal, was du kaufst. Und er würde Fairtrade kaufen. Und er würde konsumkritisch denken. Und er würde sich für Menschenrechte einsetzen und für Tierschutzrechte einsetzen. Und er würde vielleicht weniger Auto fahren und würde sein Geld geben für gute Dinge. Und er würde sich für die Rechte von Randgruppen einsetzen. Und er würde auch einen Lebensstil entwickeln, bei dem er selber in seiner Persönlichkeit reift, zur Ruhe kommt, regelmäßig. Und da würde er mit Disziplin und Nachdruck dann arbeiten. So, ich habe das jetzt mal so beschrieben, weil ich möchte, dass wir den Pharisäer aus seiner Ecke rausholen, indem wir ihn sofort schieben. Nämlich, das ist so ein hartherziger religiöser Fanatiker. Im Grunde ist das ein Mensch, der das Richtige tun will. Der seinen Überzeugungen gemäß leben möchte. So, das ist eigentlich ein Guter. Und das ist der eine. Dann ist der andere, ihr könnt übrigens entscheiden, welchen von beiden ihr hier zum Pharisäer machen wollt, weiß ich gar nicht so genau. Der andere ist ein Zöllner, der ist das Gegenteil davon. Er verdient sein Geld durch Kooperation mit dem Regime und er beutet die eigenen Leute aus. Also ein betrügerischer Mensch, der seine Seele an das System verkauft hat, obwohl er weiß, dass das System nicht gerade besonders gut ist. Aber er steckt auch zu tief drin, um es aufzugeben und er profitiert halt auch einfach voll davon. Er lebt gut, er muss allerdings seine moralischen Prinzipien dafür aufgeben. Vielleicht kennt ihr solche Leute, vor allem, wenn ihr euch bei dem ersten so ein bisschen einordnen konntet. Also wenn ihr ethisch hochstehende Ideale habt, zumindest habt, manchmal auch es schafft, ihnen zu folgen, dann fallen euch Leute ein, denen das Schnuppe ist und die euch ärgern. Die Achsel zucken und sagen, ja, kannst ja nichts machen. So, also jeder ist sich selbst der Nächste. Manchmal nennen wir solche Leute skrupellos, nach mir die Sintflut. Sie profitieren von einem ungerechten System, gewinnen dadurch eine gewisse Macht und auch Gewinn. Ich habe überlegt, Welche Leute wären das heute? Also zum Beispiel, ich stelle mir vor, hätte ich in der DDR gelebt, hätte man, glaube ich, über den Nachbarn, der heimlich Stasi-Informant war, so gedacht. Du kooperierst mit dem System, unter dem du eigentlich leidest, aber du kannst, ja. Oder der Waffenlobbyist oder sowas, ja. Also Profit machen durch Kriegsmaschinerie. Oder, weiß ich nicht, Schlepper. So, also die in dem System, das ja wahrscheinlich auch, weiß ich nicht, ist das legal oder nicht legal, aber jedenfalls, aber die von etwas profitieren, worunter andere leiden. So irgendwie. Also wir würden solchen Leuten sagen, wie kannst du eigentlich noch in den Spiegel schauen? Jetzt stehen diese beiden im Tempel und sprechen ein Gebet und Jesus sagt, wisst ihr, wer von beiden nachher im Reinen mit Gott ist? Übrigens, ohne es zu wissen, also in der Geschichte kriegen die beiden das ja gar nicht so richtig mit, ne? Ohne es zu wissen, wisst ihr, wer von beiden nachher im Reinen mit Gott ist? Der Zöllner, nicht der Pharisäer. Der Stasi-Mann, nicht der Umweltschützer oder wie auch immer. Obwohl völlig klar ist, wer von den beiden das bessere Leben lebt, ja? Eine Welt voller Menschen, die leben wie der Pharisäer lebt, wäre eine heilere Welt. Und eine Welt voller Menschen, die leben wie der Zöllner wäre, wäre eine fiesere Welt. Wenn man sich einfach mal anguckt, was, wie sie handeln. Trotzdem sagt er, wisst ihr, wer von beiden nachher im Reinen mit Gott ist? Warum? Der Unterschied liegt in ihrer Selbstwahrnehmung, in ihrer Selbsterkenntnis. Der gute Mann sagt, danke Gott, danke, dass ich anders bin. Besser als viele andere. Ich lebe verantwortungsbewusster, ich lebe auch ein Stückchen für andere. Der zählt ja auf, wie viel Geld er auch gibt, ne? Das müsste der gar nicht. Ich lebe großzügiger. Danke, dass ich jemand bin, durch den diese Welt ein bisschen besser wird. Und er steht in diesem Tempel auch ganz vorne, denn da gehört er auch hin. Er tut das alles ja nicht zuletzt, weil er weiß und damit auch recht hat, dass das Gottes Idee von einer besseren Welt tatsächlich entspricht. Und er setzt das um. So, der andere steht ganz hinten. Denn er weiß, er gehört hier eigentlich nicht hin. Er blickt nicht auf, denn er weiß auch, dass er nichts an Positivem vorzutragen hat. Und er schlägt sich an die Brust, da wo das Herz ist, und sagt, Gott, vergib mir sündige Menschen meine Schuld. Die einzige Hoffnung, die er hat, also zuerst mal, er weiß, wer er ist. Ne? Er weiß, wer er ist. Macht er sich nichts vor. Die einzige Hoffnung, die er hat, die liegt nicht in dem, wer er ist, sondern darin, dass Gott vielleicht gnädiger ist, als er es verdient hat. Er vertraut sozusagen, auch weil ihm gar nichts anderes bleibt, auf Gottes Gnade. Was anderes hat er nicht. Er gehört wirklich zu denen, die nicht in den Spiegel schauen können. Der andere hingegen, dieser Pharisäer, vertraut im Wesentlichen auf sich selbst. Und darin, sagt Jesus, liegt ein tiefes, tiefes Problem. Die Geschichte beginnt nämlich so, den Satz habe ich nicht vorgelesen, weil er die Vorgeschichte ist. Jesus wandte sich nun an einige, die in falschem Selbstvertrauen meinten, in Gottes Augen gerecht zu sein. Gerecht ist so ein Wort für, also mit im Reinen ist es eigentlich besser beschrieben. Also das heißt, er hat nicht nur was mit gerecht, fair zu tun, sondern richtig, vor Gott richtig zu sein, okay zu sein, in Ordnung zu sein. In falschem Selbstvertrauen meinten, in Gottes Augen gerecht zu sein und die deshalb für die anderen nur Verachtung übrig hatten. Er erzählte ihnen folgendes Beispiel. Also ein Glaube, der uns vergessen lässt, wer wir eigentlich sind, ist kein gesunder Glaube. Selbst wenn wir wirklich vorbildlich leben, und das möchte ich nicht kleinreden bei dem, das tut er. Ich möchte ja auch nicht sagen, lebt bitte anders, lebt so wie der Zöllner. Das kann nicht die Idee sein hinter der Sache. Ja, er lebt gut. Aber ein Glaube, der uns vergessen lässt, wer wir eigentlich sind, ist kein gesunder Glaube, selbst wenn wir vorbildlich leben. So ein Glaube lebt letztlich wieder aus dem Selbstvertrauen. Natürlich dankt der Mann Gott, ne? Der dankt ja Gott und nicht sich. Dankt Gott dafür, dass er so ist oder so wurde. Zumindest auf einer anderen Stufe steht als die anderen. Ein gesunder Glaube ist einer, der niemals vergisst, dass ich nur ein Mensch bin und zwar ein sündiger Mensch. Gefangen in einem System, meinetwegen auch in unseren Leidenschaften und Sehnsüchten und schlechten Wegen, sie zu stillen, der das nie vergisst, aber der auch nie vergisst, wer Gott ist, nämlich der, der mich trotzdem liebt. Also ein ungesunder Glaube vertraut auf sich, ein gesunder Glaube vertraut auf Gott. Ein ungesunder Glaube braucht Gott eigentlich nicht. Der kann sich letztlich selbst erlösen. Dank Gott, kann man sagen, ja. Danke Gott, dass ich mich selbst erlösen kann. Ein gesunder Glaube braucht Gott wie am ersten Tag, weil er täglich Erlösung braucht. Darum hat Luther das so betont, dass der Mensch, ich sage es mal lateinisch, simul justus et peccator ist. Manche sagen auch peccator. Ich kann nicht gut Latein, deswegen weiß ich nicht, wie man es richtig betont. Ich glaube peccator. Das heißt gerecht und Sünder zugleich. Zugleich. Ich habe irgendwie das Bild, fand ich irgendwie schön. Die ist unter Wasser, aber da oben kommt so Licht runter. Also irgendwie ist die in der blöden Situation und trotzdem in der schönen. Oder irgendwie. Ja, sucht mal ein Bild zu simul justus et peccator. Da findest du schon Bilder. Aber also gerecht und Sünder zugleich. Ein glaubender Mensch, Luther, ich bin jetzt bei Luther, ne, ist ein Sünder. Bleibt er auch, immer. Er bleibt der Alte. Ja? Der Alte, der hat ihn den alten Adam genannt, der in der Taufe ersäuft wird und jeden Morgen wieder, der kann schwimmen, sagt er. Der taucht immer wieder auf. So. Gleichzeitig ist er gerechtfertigt, also in Ordnung. Also mit Gott im Reinen. Also ein Neuer, ein anderer. Nicht wegen sich, sondern wegen Gottes Gnade. Und darum verurteilt er sich und andere nicht mehr. Wichtig war Luther, du bist beides gleichzeitig und du bist das immer. Du darfst nicht eins von den beiden aufgeben, dann wird der Glaube krank. Dann wirst du entweder in Selbstverdammung enden oder in Selbstgerechtigkeit. Beides festhalten. Seinem Freund Melanchthon, das war wohl so, der hatte so ein feinsinniges Gewissen, der machte sich ständig Vorwürfe wegen allem Möglichen anscheinend, dem schreibt er folgende Worte. Sündige tapfer, lieber Melanchthon, der du dich dauernd um dich... Sündige tapfer. Das ist sehr missverständlich. Er meint nicht, mach mutig schlechte Dinge, je mehr, desto besser. Er meint aber, in deinem Fehlerhaftsein, bleib mutig. Also, bleib ein tapferer Mann. Bleib tapfer, ein fehlerhafter Mensch, weil Gott Menschen liebt. Kannst du da drin mutig und tapfer bleiben? Brauchst dich nicht deswegen fertig machen. Er fügt dann noch hinzu, glaube tapferer. Also sündige tapfer, glaube tapferer. Nicht an dich, sondern an Gott. Und darum war für Luther Glaube ein stetiger Vorgang, oder wenn man jetzt Glaube so mal betrachtet, als ein Vorgang, etwas, was auf dem Lebensweg so passiert, ein ständiger, stetiger Wiederholungsvorgang. Luther sagt, du kommst als Mensch dadurch vorwärts, dass du immer wieder zum Ausgangspunkt zurückkehrst. Immer wieder zu dem Punkt, wo du erkennst, wer du bist und wer Gott ist. Wo du erkennst, wer du bist und sagst, Gott sei mir sündigen Menschen gnädig. Das alte Wort dafür ist Buße. Und wo du erkennst, dass und wo dir immer wieder zugesprochen wird, ist noch besser, dass Gott dir gnädig ist. Luther sagte, der Glaube muss eigentlich eine lebenslange Buße sein. Wir denken ja immer, Luther hat so ein bisschen gesagt, ja, Buße, muss das immer, ja, Gott liebt uns doch. Er wollte Buße verändern. Er sagte, das ist nicht so ein Akt, den du ab und zu tust, sondern das ist eine Lebenshaltung eigentlich. Und zwar nicht so ein lebenslanges Selbstzerknirschtsein, wie Melanchthon vielleicht war, ja, so an dir selbst so. Und es dann versuchen, besser zu machen. Nein, nein, sündige tapfer. Also ein lebenslanges, ehrliches Erkennen, wer man ist. Und ein lebenslanges, zuversichtliches darauf vertrauen, dass Gott für mich ist. Und das, glaubte Luther, verändert Menschen tatsächlich, also auch real. Ja, Glaube bedeutet, dass du dir lebenslang bewusst bist, wer du bist und dass du Gott brauchst, und seine Gnade, aber dass dich das verändert. Glaube bedeutet ja sozusagen, dass mein Abhängigsein von Gott, abhängig bleiben auch von Gott, so wie dieser Zöllner, dass das Glück ist und nicht Schade, sondern Glück. Könnt ihr ahnen, warum Luthers Denken eine Reformation ausgelöst hat? Oder könnt ihr ahnen, warum dieser einfache Wiederholungsvorgang, den ich jetzt beschrieben habe, keine Dauerschleife ist, so wie früher die Platten manchmal hängen blieben, ja, immer wieder erkennen, nicht wer ich bin. So, das ist eigentlich nicht der Gedanke dahinter. Ja, ich gehe immer wieder dahin. So, aber darin gibt es irgendwie auch ein Aufwärts. Nicht über die anderen, aber vielleicht ein aufwärts zu Gott oder ein Vorwärts in meiner Persönlichkeit, da gibt es Wachstum und Entwicklung. Aber gerade dadurch, dass ich immer wieder zu diesem Punkt gehe. Könnt ihr ahnen, dass das sein könnte, dass es wahr ist, dass eine Menschenseele sich mit der Zeit tief verändert, und zwar auf eine gute Art und Weise, wenn sie immer wieder erkennt, wer sie ist, ohne dafür verurteilt zu werden, sondern trotzdem geliebt. Ich selbst glaube ja zu wissen, welche Zahl in dem Enneagramm ich bin. Ne? Damit verbindet sich ja auch eine dieser destruktiven Grundtriebfedern. Ich zähle sie nochmal auf. Zorn, Stolz, Eitelkeit, Neid, Geiz, Angst, Maßlosigkeit, Unkeuschheit, Trägheit. Ich kenne sie alle aus meinem Leben, aber eine gehört ziemlich tief zu mir, glaube ich. Sie hat nicht wenige negative Auswirkungen durchaus auch auf mich und andere. Ich sage natürlich jetzt hier nicht, welche das ist. Ja klar, ihr könnt jetzt solche Gruppen machen und euch darüber unterhalten. Aber könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr es jetzt für euch selbst wüsstet, dass der Weg zu einer reifen Persönlichkeit, also einer, wo das eigene Wesen weniger negative und mehr positive Auswirkungen auf das eigene Leben und das andere hat, könnt ihr euch vorstellen, dass so ein Weg für mich und für euch nicht darin besteht, dass man jetzt das erkennt und dagegen ankämpft, sondern darin zu erkennen, dass es so ist, es zuzugeben, vielleicht sogar vor anderen, das nennt man dann Beichte. Das alles aber in dem Glauben, dass die Gnade Gottes und, was toll wäre, die Gnade der anderen, diese Schwäche trägt und aushält. Und das, und einen trotz seines Sünderseins liebt. Und dass das diesen Kreislauf nach und nach zerbricht, dass ich immer wieder in diese Sache reinkippe oder diese, so. Das nennt man dann in der christlichen Version des Enneagramms die erlöste 5, 3, 2. Ja, die ist immer noch so, aber sie ist erlöst. Könnt ihr euch vorstellen, dass das ständige Zurückkehren zu dem Punkt, wo man sich selbst erkennt und wo man Gott erkennt, einen tatsächlich verändert, und zwar auf eine befreiende Art und Weise. Dieser Ort, an dem man da immer zurückkehrt, ist das Kreuz. Der Ort, an dem Jesus von Nazareth starb. Da erkennt ein Mensch, wer er ist. Also ein Wesen, das natürlich nicht persönlich, aber das den eigenen Schöpfer gekreuzigt hat und im Kleinen das selbst auch immer wieder tut, dieses Autonomiestreben weg von ihm. Also am Kreuz sehe ich, wie der Mensch ist, und ein Stückchen davon ist auch meins. Und am Kreuz erkenne ich aber auch, wie Gott ist, nämlich ein Schöpfer, der seine Menschen trotzdem liebt. Wir haben jetzt eine kurze Zeit der Stille. Die Idee ist, dass ihr euch in eurem Innern zu diesem Ort aufmacht. Du kannst jetzt an das Kreuz denken oder an den Tempel oder wie auch immer. Manche haben auch so einen inneren Garten oder sowas, wo sie sich manchmal zurückziehen, wenn sie mit sich und Gott alleine sein wollen. Setz dich da auf eine Bank und treffen da Gott. So, also was immer dein inneres Bild ist für den Ort, wo du Gott treffen könntest. Da, wo du ehrlich wirst vor du selbst und Gott. Und wenn du möchtest, könntest du dort im Stillen für dich Gott sagen, wer du bist und was dir leid tut. Das nennt man tatsächlich Buße. Und das ist nichts Frustrierendes, sondern etwas Befreiendes. Wir werden nach einer Zeit dieser Stille, 2 Minuten, sage ich mal, irgendwann seht ihr die Band nach vorne kommen. Und dann werdet ihr aber nochmal einen Psalm hören. Lauscht einfach mal diesen Worten, wo jemand Gott direkt anspricht. Uralte Worte. Und danach gemeinsam ein Lied singen, was diesen Gedanken auch nochmal aufgreift. Wenn du während dieser Zeit nicht für dich alleine beten möchtest, kannst du auch zu Miri gehen, die steht da hinten. Oder ich sehe sogar Sarah auch, oder stehst du nur zufällig da? Nein. Sarah und Miri stehen da hinten. Also wenn ihr jemanden möchtet, der ein kurzes Gebet für euch spricht, wenn ihr vielleicht sogar eine Sache, die euch belastet, jemanden sagen wollt. Luther hat auch gesagt, der Zuspruch, dass Gott dir gnädig ist, ja, der ist aus dem Mund eines anderen wesentlich mächtiger, als wenn du ihn dir selber sagst. Okay. Dann dürft ihr auch während dieser Zeit der Stille oder dem Psalm oder dem Lied da hinten hingeht. Dieser Ort, den du jetzt aufsuchst, das ist einer, wo Gottes Gnade schon auf dich wartet. Die ist nicht davon abhängig, ob du das auch wirklich bereust. Ganz, ganz wirklich. Und ob du das auch wirklich ab jetzt besser machen willst. Überhaupt nicht. Luther meinte, mit deiner Reue mag es sein, wie es will. So. Gottes Gnade hängt davon gar nicht ab. Die ist schon da. Die ist schon da. Wenn du hingehst und sie möchtest, dann ist sie für dich da. Die ist dir zugesagt. Kann man sich drauf verlassen. Und dann wird so ein Wort, dass dieser ging in Gottes Augen gerechtfertigt. Dann wird solch ein Wort von Gott über dich zu etwas, was in dir Glaube und neues Wesen schafft.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.